und guten Abend. Wir fangen an pünktlich. Ja, Leute, manche müssen die U-Bahn noch erwischen, die springen noch raus und die anderen rein. So, wir wollen anfangen, singen, Gott loben und preisen und sagen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns aufstehen und singen. Er ist Herr, er ist Herr, er ist auferstanden und er ist Herr. Jedes Knie muss sie beugen, jede Zunge muss bekennen, Jesus ist der Herr. Alles unter Kontrolle. Auch jetzt unser Leben, unsere Finanzen, die ganzen Ämter, Behörden. Herr, du bist der Herr. Und du hast das letzte Wort. Nicht die Regierung und nicht die Mächtigen, sondern Herr, du thronst im Himmel und dort ist dein Herrschaftsbereich. Und von dort regierst und kontrollierst du das gesamte Universum. Dass du mit uns gut meinst. Und deine Gedanken sind Gedanken des Friedens, des Heils, der Heilung. Herr, und du bist das Beste für deine Kinder, auch heute Abend. Ich danke dir. Wir treten nicht. Und klären. Und der Heilige Geist stellt dich jetzt auf Jesus ein. Jesus ist der Anfänger und der Vollender deines Glaubens. Mein Kind, du musst dich nicht bemühen. Ich will mich jetzt um dich bemühen heute. Ich will dir dienen. Hör mir zu, spricht der Herr, was ich dir zu sagen habe. Ich will deine Kraft und deine Stärke sein. Ich will dich berühren und dich neu erquicken. Ich will dich inspirieren mit meinem Geist, Dinge zu tun in dieser krisengeschüttelten Zeit, die anderen nicht verstehen, aber die dich und dein Haus retten. Ich will dich führen auf rechter Straße, um meines Namens willen. Achte auf die Führung meines Geistes. Höre auf meine Stimme und du wirst das Ziel erreichen. Ein Land, wo Milch und Honig fließt, ist dir versprochen. Ein Land des Überflusses, ein Land des Sieges, ein Land des Lebens. Und du bist auf dem Weg dorthin. Und ich erwarte dich schon, spricht der Herr, vor meinem Gnadenthron. Und alles, was du bist, es ist nicht von dir und dein Verdienst und deine Leistung. Es ist mein Erbarmen, spricht der Herr. Du bist, was du bist, aus Gnaden. Und freu dich an mir. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass wir uns an der Erlösung freuen dürfen. Du erwartest jeden Einzelnen von uns. Ob nah oder fern, wir dürfen kommen. Und alles, was wir sind heute Abend, wir sind aus Gnade und Erbarmen, aus deiner Liebe heraus, aus freien Stücken. Amen, praise Gott. Lass uns Platz nehmen. Du wirst erwartet bei Gott. So wie ein Ehepaar ein Kind erwartet. Weißt du, wie das so geht? Dann hat man alles vorbereitet schon und man erwartet das Baby. Man ist aufgeregt. Du wirst erwartet im Himmel. Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und will wiederkommen und euch dorthin nehmen, wo ich bin. Du wirst erwartet. Der Vater steht jeden Tag und hält Ausschau nach dir. Wann kommt doch der Junge oder das Mädel nach Hause? Du wirst erwartet. Mein Thema heute Abend ist, Gott wende dein Schicksal. Gott hat alles in der Hand. Er hat alles unter Kontrolle. Und es bleibt nie so, wie es war. Die Dinge werden sich verändern. Wir sind in einer sehr kritischen und krisenreichen Zeit. Und Gott sagt, ich habe alles unter Kontrolle. Fürchte dich nicht. Bevor ich auf dieses Thema eingehe, möchte ich euch einladen. Und zwar ab Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Wir haben Stentons hier. James Stanton, Kim wird nicht dabei sein, aber ein ganzes Team von 5, 6 Leuten, internationales Team wird dabei sein und sie werden uns dienen. Das Thema wird sein Befreiung von okkulten Mächten, Bindungen, Befreiung von Flüchen, Befreiung von Verwünschungen. Das wird alles so das Thema sein und ich möchte euch einladen. Die Veranstaltungen finden nicht wie gewöhnlich, wir sind immer so 7 Uhr. Bitte kommt um 18.30 Uhr, eine halbe Stunde früher. Und es wird aber genauso lang gehen. Also, und es ist vielleicht für manche, das muss ich vorneweg sagen, also wer schwanger ist, schwache Nerven hat, soll er zu Hause bleiben. Warum? Weil hier Dinge passieren werden, die sind ungewohnt. total ungewohnt für die christliche Szene, für Menschen, die nur normal zum Gottesdienst gehen, so ein Ave Maria singen und dann großer Gott, wir loben dich und dann wieder zur Routine übergehen. Nein, hier wird für Menschen gebetet, hier wird gekämpft um Seelen. Und das ist knochenharte Arbeit. Also wer ganz normales, ruhiges Leben führen möchte, das kommt am Freitag dann wieder und am Samstag und am Sonntag. Aber wer mitkämpfen möchte, mitbeten möchte, mitarbeiten möchte, wer sehen möchte, wie Menschen frei werden, der ist herzlich eingeladen. Dienstagabend, Mittwochabend und Donnerstagabend 18.30 Uhr und es ist ein Seminarcharakter. Zuerst wird geschult, wird gezeigt, wird sogar demonstriert, auch auf Videos, wie so eine Befreiung vor sich geht, so damit du einen Einblick bekommst und dann weißt du, wie du auch selbst dich von manchen Sachen lösen kannst. Du brauchst nicht immer einen Seelsorger und einen Seelenklempner, der hinter dir immer herläuft und die Dämonen und all das austreibt. Das kannst du tun, denn Christus in uns ist der Befreier, der Heiler, der Professor und was wir sonst brauchen. So, morgen früh lade ich euch herzlich ein, ebenfalls zum Gottesdienst. Dort habe ich eine ganz gute Predigt. Unser Gott ist eine starke Festung. Ich werde über diese feste Burg predigen. Gott ist eine feste Burg. Unser Gott ist eine Festung und darüber. Dann die regelmäßigen Gottesdienste hier sind Freitag 19 Uhr, Samstag 19 Uhr und Sonntag 10 Uhr. Das ist das Gewöhnliche. Dann ab 1. November bis zum 5. November, also nur als Vorschau, wir werden Billy Smith wieder hier haben, Heilungsgottesdienste. Wir arbeiten immer schwerpunktmäßig, mal Befreiung, mal Nachfolge. Wir haben mit Jenkins hier gehabt, also das war Nachfolge, näher mit Jesus. So, wir haben immer Themen und wir versuchen diese Themen aufzuarbeiten, also so dass die verschiedenen Gaben und Ämter, was im Reich Gottes sind, dass sie zum Tragen kommen. So der ganze apostolische Dienst geschieht also mit der Vielfalt der Diener und Knechte und Mägde Gottes. So jeder hat etwas und jeder so seinen Schwerpunkt. Billy wird natürlich schwerpunktmäßig haben Krankenheilung. Krankenheilung. Und das kann er. Und das liegt ihm. Das hat er angefangen sehr früh. Bevor er mit Menschen anfing zu beten, hat er für Reifen in seiner Firma gebetet. Menschen hat er nicht erwischt, aber Reifen, die er montiert hat. Und dann sind die gefahren und sein Chef war so begeistert und sagt, Herr Smith, also Ihr Team und Ihre Arbeit, also diese Reifen halten Mexiko und zurück. Also dort von Texas, wo er dort arbeitete. Und du siehst, er fing im Kleinen an. Und ich kenne Billy Smith bereits schon über 10 Jahre. Er kommt regelmäßig zu uns. Und ich stelle fest, die Heilungen, die Gott wirkt, die sind hieb- und stichfest. Und wenn Leute mitarbeiten, und das ist so wichtig, die Heilung nützt nichts, Befreiung nützt ja auch nichts, wenn du nicht mitarbeitest. Wir müssen die Nacharbeit auch machen. Und ich erlebe also Leute, die wirklich dann sich an Gott halten und dann Gottesdienste besuchen und immer wieder neu motiviert werden für die Heilung oder für die Befreiung, die bleiben frei. Die anderen, die nur einfach schnell ein paar Rosinen rauspicken wollen, ein paar Segnungen haben wollen, die kriegen das nicht. Die sind hinterher oft schlimmer dran als vorher. So ist es wichtig, mitzuarbeiten, komplett. Also deshalb, wir predigen das Evangelium Seele, Geist und Leib. Also für alles ist Jesus gekommen. Und heute Abend ist mein Thema, Gott wendet dein Schicksal. Zuerst mal, was ist Schicksal? So Schicksalsglaube, das ist so verbreitet, also Geschick, Schicksal, Losbestimmung, das ist also das, was so zufällig ohne deine Kontrolle passiert. So Unfall, das wäre Schicksalsschlag, ein harter Schicksalsschlag. Ein Übel, was im Leben einfach so über die Quere kommt, was du nicht vorgeplant und vorgerechnet und vorgedacht hast und plötzlich kommt etwas in die Quere. Aber es gibt kein Schicksal. Für mich gibt es kein Schicksal und kein Zufall. Das ist immer ein Pseudonym, wenn Gott nicht unterschreiben möchte. So ein Pseudonym für Gott, so ein Schicksal. Es gibt kein Schicksal. Es ist alles geplant, alles organisiert, alles geschieht nach dem weisen Meister unseres Herrn Jesus Christus oder Gottes, des Schöpfers und so weiter. Schicksal ist nichts anderes als eine Verkettung und Verstrickung von höherer Gewalten. Plötzlich kommt der Teufel dir in die Quere. Oder kommen böse Menschen dir in die Quere. Oder passiert etwas Negatives, was nicht mal von dir, wo du nicht mal schuld bist, so, wo du unschuldig bist. Schicksal. Dass jetzt alles pleite geht. Schicksal. Irgendjemand hat geschlafen. Schicksal ist das Unvermeidliche. Es kommt, wie es kommen muss. Du kannst beten, so viel du willst. Du kannst unter Umständen gar nichts verändern. Wenn das Countdown, die Apokalypse einmal läuft, zum Beispiel die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, was dort alles drin steht, ist alles für unsere Zeit, für die Endzeit. Wenn das einmal läuft, dann nützt alles nichts. Dann musst du nur noch gucken, wo kriege ich einen Spalt, wo kann ich mich verkriechen, bis das Unwetter vorbei ist. Schicksal, das ist Heimsuchung, der wir nicht entrinnen können, dem du nicht entrinnen kannst, niemand. Manchmal nennen die Leute das die Strafe des Himmels oder eine harte Prüfung oder Drangsal oder Unglück. Kannst nehmen, was du willst. Du bist dem Schicksal mehr oder weniger ausgeliefert. Also als Mensch. Kannst nicht, es kommt einfach, es ist eine beschlossene Sache. Irgendwo im Büro des Universums wurde da etwas festgelegt. So, es ist zwingend und unentrinnbar, unwiderruflich und unumgänglich. Und es ist gut, wenn man so Schicksalsschläge erleidet, wie dieser liebe Hiob, der dann unten sitzt und sich schabt und Haus und Hof verliert und Rinder verliert und Kinder verliert und alles verliert und am Schluss sagt seine Frau, sag doch deinem Gott ab. Es ist gut, wenn dann noch, dass du, wenn du Menschen hast, solche Hiobsfreunde, Leidengenossen, Schicksalsgenossen, die dann kommen und dich ermutigen, aber die sind überflüssig. Weißt du, die kritisieren mir, hättest du mehr geglaubt, hättest du mehr gebetet, hättest du mehr positiv bekannt, hättest du mehr in der Bibel gelesen, wärst du regelmäßig in die Kirche gegangen. Und dann erzählen sie solche Litaneien und leihen dann runter Sachen, das weißt du schon lang. Weißt du, wenn es dir dreckig geht, brauchst du keine Kommentare mehr. Da brauchst du keine Kommentare mehr, das ist dreckig genug oder schwierig genug. Aber es ist gut, wenn du einen Freund hast, und diese Freunde haben wenigstens 7 Tage mal zugehört und nichts geredet. Das sind gute Freunde, die 7 Tage nichts sagen. Weißt du, wenn Schwierigkeiten hast, ist es am besten, du redest gar nicht darüber oder sagst keinen Kommentar und gibst keinen Kommentar ab. Denn du weißt letztendlich nicht, was die wahre Ursache ist, was wohl dahinter steht. Einen schweren Schlag so zu erleiden, das ist schlimm, aber noch schlimmer ist, das nicht verarbeiten zu können, nicht innerlich anzunehmen zu können oder einfach zu hadern. Warum ist das mir passiert, was passiert ist? Warum? Was habe ich verbrochen? Weißt du, Menschen werden vergessen, Menschen werden verstoßen, Menschen werden abgelehnt, Menschen erleben Negatives. Die Bibel ist voll von solchen negativen Vorbildern, Beispielen, die sollen dich ermutigen, denn anderen ging es auch nicht besser. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Du denkst also, was mir passiert. Also mir. Sei froh, dass du in Deutschland lebst. In der dritten Welt passieren noch ganz andere Sachen. Die Not in der Welt ist noch viel größer. So, es gibt nichts Neues auch an Leid und Freude, Unglück und Glück. Da kannst du mit dem Auto fahren, du gehst hier raus und kommst gar nicht mehr lebendig nach Hause. Nur als Beispiel, es geht so schnell. Und wie viele sterben auf der Straße? So, wir haben das nicht, unser Leben haben wir nicht in der Hand. Und die Frage ist, wenn was passiert, wie reagiere ich darauf? Und das ist, wo wir Gott brauchen. Wie reagiere ich auf Schicksalsschläge? Ob ich jetzt hadere mit Gott, böse werde auf Gott oder auf das Leben und mir Vorwürfe mache und mir Vorwürfe machen lasse. Gott als Schicksalgenosse. So möchte ich jetzt heute Abend mal hinstellen. Weißt du, die Hiobsfreunde sind gut gewesen, die haben zugehört, aber es gibt einen, der nicht nur zuhört, sondern er ist mit dir. Auch wenn du Fehler machst. Auch wenn du in der Patsche sitzt. Auch wenn du nicht mehr weiterkommst. Gott ist so als Schicksalgenosse, der einem beisteht bei allen Schicksalsschlägen. Also du kannst dich immer an Gott wenden. Und Gott hilft dir, die Schicksalsschläge einzustecken. Weißt du, auch mit Gottes Hilfe, das schaffe ich schon. Und Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann kannst du die Dinge ganz anders hinnehmen. So die Schicksalsschläge, die passieren, kannst du viel besser hinnehmen und auch viel besser erklären, wie dieser Hiob. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Amen. Und dann kannst du gleich weitergehen. Weißt du, du kannst die Sachen besser verarbeiten, wenn du Gott an deiner Seite als Schicksalsgenossen hast, dass du einfach so ein Ventil hast, wo du diesen Überdruck. Und jeder Schicksalsschlag ist so eine Katastrophe. Du kannst diesen Überdruck an Gott abgeben und sagst, Herr, nimm du das, du weißt besser, du bist stärker, du bist älter, du bist weiser. Ich übergebe dir das jetzt. Ich vertraue dir das an. Gott ist der eine, an dem wir uns immer und alle Zeit wenden können und der uns angeblich, ich sage das jetzt mal angeblich, versteht. Der uns angeblich versteht. Und zwar bei all unseren Übel und Ereignissen und Unglücken. Er versteht uns. Wir denken manchmal, er versteht uns nicht, aber deshalb sage ich angeblich, wende dich an Gott. Denn Gott sagt, dass er niemand unnötig pisagt und quält und straft und so weiter. Denn wenn er liebt, dann straft und züchtigt er. Was heißt das? Also gestern habe ich euch gesagt, Eltern, die ihre Kinder nie züchtigen, das sind keine guten Eltern. Die Kinder brauchen Streicheleinheiten von Zeit zu Zeit. Und wenn du glaubst, so anti-autoritäre Erziehung, das ist der größte Blödsinn. Derjenige, der Professor in den USA, der anti-autoritäre Erziehung propagiert hat, nach 30 Jahren hat er von seinem eigenen Sohn die erste Ohrfeige bekommen. Und was ist geworden? Ist der größte Apostel geworden, der dann für die autoritäre Erziehung jetzt sich einsetzt. Aber zuerst mal 30 Jahre den Unsinn verzapft. Manchen brauchen die erste Ohrfeige von ihrem eigenen Sohn, eigener Tochter. Dann wachen die auf. Ich sage das nur. Weißt du, wir brauchen. Und es tut uns gut, wenn wir manchmal so Strafe verdienen. Also ich weiß nur, von meinem persönlichen Leben als Junge, ich war so froh, dass der Vater mich ein bisschen so gestreichelt hat. Dann wusste ich, jetzt ist er in Ordnung. Dann sagt er noch, und jetzt hast du mich lieb. Weißt du, zuerst mal streichelt er mich und dann sagt er, Johannes, wie sieht's aus? Hast du mich immer noch lieb? Weißt du, mir hat es mehr weh getan, dich zu schlagen und dich ein bisschen zu klopfen, als ich habe mehr gelitten als du. Das ertragen musstest. Und denn es hat mir leid getan. Weißt du, Gott tut es mehr leid, dir etwas Schweres in den Weg zu legen, als du denkst und ahnst. So, Schicksal. Von Gott heißt es im Psalm 9, Vers 13, er vergisst nicht das Schreien der Armen. Gott vergisst das Schreien der Armen nicht. Oder er achtet auf das Schreien der Armen. Er vergisst also nicht die vom Schicksal geplagt werden. Also Armen, die alles verlieren, denen alles durchzerrinnt, die also nichts haben. Gott vergisst die Armen nicht. Ihr Schreien, er hört, er spürt, wenn die reden mit Gott. Bei denen, er vergisst die nicht, die Menschen, die, mit denen die anderen so ein böses Spiel treiben oder das Unglück überfällt. Gestern haben wir das Thema gehabt, Gott vergisst dich nicht, er denkt an dich, denn er hat dich sehr lieb. Jeden Tag denkt er neu an dich und fängt was Neues wieder mit dir an und er vergisst dich nicht, denn du bist ja sein Kind. Psalm 112, Vers 2, des Gerechten wird nimmermehr vergessen. Des Gerechten. Weißt du, du kommst aus einer Sache raus, wenn Gott bestimmte Dinge in deinem Leben zulässt. Gott lässt bestimmte Dinge in deinem Leben zu und du fragst dich, Mensch, warum? Und ich kann dir sagen, vielleicht hast du dich über jemand erhoben und gedacht, also guck mal, die Penner, guck mal, die Arbeitslosen, guck mal die. Und so weiter. Du hast dich über Menschen erhoben und plötzlich bist du selbst in so einer Patsche drin und was machst du dann? Oder hast einen Unfall oder hast dieses und jenes. Gott erzieht uns zur Gerechtigkeit. Das ist seine Methode. Viele fragen, warum hat Gott uns vergessen? Ist es eine blöde Frage? Gott kann uns nicht vergessen, denn wir sind seine Hände Werk, sein Geschöpf. Er hat uns zubereitet, von Anfang an hat er uns gewollt. Wir sind in sein Buch geschrieben, noch ehe die Welt geschaffen wurde. Gott hat alles unter Kontrolle, auch wenn wir denken, es ist ihm etwas aus den Händen geglitten. Er hat die Börse unter der Kontrolle. Auch das ist von Gott weislich geplant. Die ganze Krisen, die sonst Land auf, Land ab passieren, die sind von Gott weislich geplant. Die Wirtschaft steht unter seiner Kontrolle. Die Politik steht unter seiner Kontrolle. Das ganze Leben der Menschen steht unter seiner Kontrolle. Also Gott ist nichts noch aus der Kontrolle geglitten. Wir müssen nur erkennen, und ich habe diese Erkenntnis in meinem Leben gewonnen, in allem hat Gott seine Finger drin. In allem. Und zwar absolut allem. Überall mischt er mit, wie auch immer. Und will auch natürlich das letzte Wort haben. Im Psalm 10, Vers 11 heißt es, viele sagen, Gott hat uns vergessen. Viele sagen. Und meistens sagen diejenigen, die es nicht verstehen. Gestern habe ich von diesem Mann, der mir geschrieben hat, wie lange muss ich Kopf stehen? Einen Kopfstand machen, bis Gott mich hört und bis Gott mir hilft. Wie lange willst du mein so vergessen? Was muss noch alles passieren in meinem Leben? Es kommt oft anders, als du gedacht hast. Es gibt ein Sprichwort, der Mensch denkt und Gott lenkt. Schon gehört? Der Mensch denkt und Gott lenkt. Die Welt hat Ausschau nach einem starken Mann, der das alles lenkt. Und wir denken manchmal, Gott, dir gleitet alles durch die Finger. Du hast keine Kontrolle mehr. Guck mal jetzt, die Börsen, die Regierungen werden machtlos und so weiter. Aber Gott hat in allem seinen Plan. Gott will zeigen, guck mal, was könnt ihr ohne mich? Wo kommt ihr dahin? Er steht und will den Menschen helfen, aber die Menschen lassen sich nicht helfen. Und auch wir warten auf den starken Mann. Die ganze Welt wartet auf den starken Mann, wir auch. Und weißt du, wer unser starker Mann ist? J-E-S-U-S. Jesus. Wir warten auf seine Erscheinung. Er kommt in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Zephaniah Kapitel 3, Vers 20. Zu jener Zeit, also wenn das Maß voll ist, wenn das Schicksal sich abgerundet hat, wenn das Ende zum Anfang wieder zurückkommt, zu jener Zeit werde ich euch sammeln und wieder hierher bringen, sagt Gott, das war zu Israel. Ich mache euch hoch angesehen bei allen Völkern der Erde, denn ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Gott wendet unser Schicksal zum Guten. Und ich sage dir, jede Krise, jede Katastrophe, jedes Unglück, alles, was in deinem Leben passiert ist, Gott wendet es immer zum Guten. Verstehst nicht, ich verstehe es auch nicht, brauchst auch nicht fragen, aber er wendet es zum Guten. Hier steht es in der Bibel. Ich werde euer Schicksal zum Guten wendet und ihr werdet es erleben, ich, der Herr, sage es. Du wirst es erleben. Da kommst du, Leute kommen zu mir in der Seele und sagen, warum ist meine Ehe kaputt gegangen? Wäre deine Ehe nicht kaputt gegangen, wärst du nicht arbeitslos geworden, wärst du nicht krank geworden, wärst du heute Abend nicht hier. Oder würdest du kein Kind Gottes oder würdest du ein liederliches Leben leben und sagen, ach, mir gelingt alles und so weiter. Du würdest nie nach Gott fragen. Das ist nur eine Seite. Und eine Sache, würdest du nie zur Besinnung gehen. Ein Mensch, der dem alles glatt geht, dem alles gebuttert und geschmiert läuft, so ein Mensch ist kein glücklicher Mensch. Weißt du, der hat eine Weile gut, aber irgendwann kommen Probleme, wo er mal eine Niederlage hat, wo er ein Versagen hat, wo er nicht mehr weiter weiß und so weiter. Und was macht er dann? Verzweifelt. Und Gott lässt uns so gesund und normal reifen und wachsen. Deshalb Krisen können Höhepunkte oder Abstiege sein. Und Gott will, dass du aus jeder Krise das Beste machst. Das ist Schicksalswendung. Und da musst du nicht also an die Sterne glauben, sondern Gott zulassen, dass er dein Schicksal wendet. So, ich werde euer Schicksal zum Guten wenden, also ganz gewiss zum Guten, und zwar zu jener Zeit, erst wenn der Tag reif ist, also wenn die Zeit reif ist, der Tag seiner großartigen Erscheinung kommt, wo Christus wiederkommt. Vieles kann die Welt heute nicht ertragen. Stell dir mal vor, Gott kommt und der kleidet dich in Purpur und Gold, schmückt dich und so weiter. Du kommst nicht einmal über die Straße, du wirst ausgeraubt und ausgeplündert. Und läufst dann splitternackt durch die Gegend, weil alle wollen dein Purpurmantel und so weiter. Deshalb, vieles ist aufgehoben für die Herrlichkeit. Das kannst du unter diesen Räubern, und wir sind unter einer verdorbenen Welt, du kannst das so, du wirst ausgeraubt. Stell dir mal vor, die wissen, du hast 1 Million in der Tasche. Du kannst nicht einmal selber schlafen hier auf dieser Erde. Und weiß gar nicht, wie komme ich da hin oder wie komme ich da durch. Also deshalb, du könntest die Segnungen Gottes, wenn er dir jetzt alles so in seiner ganzen Fülle, was er dir geben möchte, geben. Das kannst du gar nicht verkraften. Du wirst nicht überleben. Gott will dich reif dazu machen, die Zeit reif machen, die Umstände reif machen, just in time, wenn alles so bald vorbereitet ist. In der Bibel wird uns eine Geschichte erzählt und an dieser Geschichte möchte ich heute ein bisschen anknüpfen. Ich möchte natürlich nicht so lange hier bleiben, aber trotzdem anknüpfen. Das ist die Angst in Jakob. Da sprechen die Leute und die Angst in Jakob wird so groß sein, steht in der Endzeit. Also was Israel ist, ich sage euch allen Israel-Fans, dieses Staat Israel wird nicht so bleiben, wie es ist. Dieser Staat Israel wird zusammenbrechen und meines Erachtens werden die Juden alle noch aus Israel vertrieben, durch was es auch immer ist. Und Gott wird sie nach Hause bringen. Die kommen auf Gottes Art und Weise nach Hause. Martin Buber, ein Jude, der selbst also begeisterter Israel-Fan zeitlang war, sagte, Israel ist mit dem falschen Bein in die Weltgeschichte zurückgekommen. Und selbst die orthodoxen Juden im Staat, sie glauben nicht einmal an den Staat Israel, dass es ein göttlicher Staat ist. Also, und deshalb, die Juden werden noch meines Erachtens aus dem Staat Israel vertrieben. Das muss kommen, denn die sind nur aus politischen Motiven nach Hause gekommen und in ganz falschen Vorsätzen. Die meisten, die zurückkamen, waren Kommunisten, noch schlimmer als die Kommunisten. Die wollten den neuen Menschen züchten und die wollten die Juden aus Deutschland, die den Holocaust überlebt haben, die wollten sie gar nicht haben. Die haben sie wieder weitergeschickt. Warum? Denn das waren dreckige Juden. Die wollten nur den neuen Menschen schaffen. Und da gehört auch der ganze Staat Israel dazu. Die mussten natürlich wohl oder übel, weil der Druck der Nationen so groß war, auch die anderen Juden annehmen, die jetzt Holocaust überlebt haben. Aber die wollen den neuen Menschen züchten. Und der neue Mensch kann nicht gezüchtet werden. Weder von den Kommunisten in Moskau, noch von den Kommunisten in Jerusalem, in Tel Aviv. Also der kann nicht gezüchtet werden. Gott macht den neuen Menschen. Gott gibt ein neues Herz und einen neuen Geist. Und Gott macht aus euch neue Kreaturen etc. Das ist, was Gott macht. Und diese Juden sind, weißt du, die Juden sind so dumm. Gott möge Gnade schenken, aber jetzt, weil sie keine Erlösung in Jesus Christus annehmen, jetzt haben sie, die orthodoxen Juden, eine Erklärung, eine Lehre rausgegeben. Also wir können keine Opfer bringen, wir essen unser Hühnchen und wir legen unsere Sünden in das Hühnchen und essen unsere Sünden auf. Siehst du, weil man Jesus nicht annimmt, fängt man an, jeden Aberglauben zu glauben. Also jetzt, wenn du dein Hühnchen isst, legst du deine Sünden da. Früher hat man den Bock da gegeben und dann den Hassel in die Wüste geschickt. Wir lachen, aber du siehst, Gott gibt sie in ihrer Dummheit dahin. Die Angst in Jakob, deshalb, ich denke, Gott muss da auch einen Großputz machen, nicht nur bei den Völkern, sondern Gott macht auch bei den Nationen Großputz. Und bei Israel auch einen Großputz. Die Angst in Jakob ist ein Bild, und ich sage euch jetzt, was jetzt passiert. Haltet euch vielleicht ein bisschen fest, eine Zeit des Gerichts. Da passiert etwas, dass Esau und Jakob zusammenkommen, diese zwei Brüder. Zwillinge, dass jetzt diese zwei Brüder zusammenkommen auf die Zeit der Begegnung, und da wird Jakob auf die Begegnung mit dem Esau vorbereitet, mit dem Erstgeborenen. Und weißt du, wer der Erstgeborene ist? Jesus. Sie werden vorbereitet auf die Begegnung mit dem Erstgeborenen, die Angst in Jakob, die zittern. Jakob kriegt Angst, was soll ich und so weiter, und kämpft, bis die Sonne aufgeht, und dann will der Engel weggehen, und er sagt, ich traue mit dem Esau nicht in die Augen treten. Ich habe den Esau betrogen, ich habe ihm die Erstgeburt abgeluchst, ich habe ihn nicht akzeptiert und so weiter. Und jetzt passiert, also jetzt kommt für uns Christen die Angst in Jakob. Weißt du, jetzt hast du über die Juden gelacht, jetzt werden wir wahrscheinlich auch über die Christen lachen müssen. Nein, wie naiv das ist. Weißt du, wir müssen sehen, was ist passiert mit Jakob, als er zu seinem blinden Vater Isaak geht. Dann sagt er, hat er so ein Fell angezogen, ich bin Esau. Und der Vater glaubt es sogar, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber das Fell hier, diese Hände, die fühlen sich wie Esaus Hände. Wir haben als Christen die ganze Zeit den Erstgeborenen gespielt, immer so Jesus gespielt. Immer diese Jesus-Rolle. Ich bin Jesus, bin Christus, bin das Kind Gottes. Wir haben immer den Erstgeborenen gespielt. Und das ist Theater gewesen. Die ganze Zeit war das nur ein Theater. Und jetzt kommt diese Begegnung, wo wir den Erstgeborenen erst richtig sehen. Kinder Gottes, die Angst in Jakob. Die ganze Welt soll den Erstgeborenen sehen, wer der Erstgeborene ist. Esau, den man dem Segen abgeluchst hat. Den man so den Segen gestohlen hat durch einen Schwindel. Und ich will nur sagen, damit du das christliche Leben, den christlichen Glauben heute verstehst, wir spielen Religion und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Ist Theater. Nichts anderes, als wenn du ein Fell anziehst. Und wir sind mit Christus gekreuzigt, begraben in der Taufe und wir sind auferstanden zu einem neuen Leben. Ist auch nichts anderes, wie spielen Jakob. Wir spielen Jakob weiter. Und wir wundern uns, das klappt nicht ganz immer so. Weißt du, diese Angst, hoffentlich kommt nichts raus. Hoffentlich entdeckt uns der blinde Vater nicht, dass ich nicht Esau bin, sondern dass ich Jakob bin. Und es kommt immer wieder raus, und es kam raus, dass du noch der alte Mensch bist. Du bist doch Jakob, dieser Gauner, Schlitzohr. Du und so weiter. Und dann kommt die Stunde der Begegnung, und dann kommt die Stunde der Wahrheit. Und die Stunde der Wahrheit muss für die Juden kommen und muss die Stunde der Wahrheit für die Christen kommen. Wo wir unseren Erstgeborenen sehen, und das ist Jesus Christus, der Erstgeborene. Und da werden wir zusammengeführt. Und weißt du, in der Bibel heißt es, wir wissen nicht, was wir sein werden, wenn wir ihm begegnen, aber wir wissen, wir werden ihm dann richtig gleich sein. Wir werden so sein wie Jesus. Bisher haben wir nur geträumt, so zu werden wie Jesus. Aber dann, wir werden so sein wie Jesus. Und das Schicksal mit Jakob und diese ganze Tragödie begann, er hat seinen blinden Vater betrogen. Er hat alles unternommen, um gesegnet zu sein, und so weiter. Und er wollte unbedingt den Segen Gottes haben. Und was hat er gemacht? Es ist alles nur schlimmer geworden. Und so auch bei uns. Wir strengen uns an. Wir wollen den Segen Gottes haben. Und je mehr wir uns bemühen, desto schlimmer wird es, desto mehr versumpfen wir. Und wir sehen beim Jakob, das war seine Tragödie. Bevor Gott uns segnet, räumt er uns bei uns mit dem ganzen Prahlen auf, mit dem ganzen Stolz auf in unserem Leben. Also räumt uns bei uns innerlich auf. Und wir müssen die Wahrheit zugeben und die Wahrheit bekennen und sagen, du bist kein Esau, du bist Jakob, ein Betrüger. Und du musst eine ganze Nacht vor Gott mal legen und so weiter, und Gott muss dich berühren, bis er dir eine ganz neue Identität gibt. Er bringt dich zu dem wahren Erstgeborenen, diesem Esau. Und weißt du, dann kommt Esau, und nachdem Gott den Jakob berührt hat, dort am Jordan, dort in dieser Gebetsstunde in Pniel, als er ihn berührt hatte, als er allein mit Gott rang, und von dem Moment hat er eine neue Identität bekommen, dann der Engel sagt, und ab jetzt sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern du sollst Israel heißen. Die Angst in Jakob, es kommt alles raus. Und Gott sagt, jetzt brauchst du keine Sorge mehr haben, jetzt hast du eine neue Identität. Und du brauchst und ich brauche, und das ist die Wende unseres Schicksals, wir brauchen eine neue Identität, damit wir untertauchen können. Neuen Pass, neue Namen, neue Adresse, neue Kennkarte. Du brauchst eine neue Identität. Und damit du wieder vor Gott bestehen kannst, so, du bist nicht mehr der schlimme Betrüger, sondern jetzt bist du Israel. Und jetzt begegnet Jakob und Esau, die fallen einander um den Hals und die weinen vor Freude. Und weißt du, da passiert ein Wunder. Und da wird dieses Wunder wird passieren. Dann kommst du da, wo du hingehörst, ins Reich Gottes. Diese große Wiedergeburt, diese große Begegnung, diese große Erfahrung, dieses große Erlebnis. Und dann sagt Esau, guck mal, Gott hat mich gesegnet. Gott hat mich so reich gesegnet. Ich habe 12 Völker. 12 Söhne. Und ja, ich habe auch 12 Söhne. Ja, du auch. Aber du hast deine Söhne von jeder Sohn ist bald von einer anderen Frau. Aber meine Söhne sind alles von einer Frau. Und Gott hat mich so reich gesegnet, ich brauche das alles gar nicht. Komm und bleib und lass uns hier zusammen in diesem Kanaan, in dem gelobten Land wohnen. Und praktisch der Esau erlaubt Jakob, im gelobten Land zu leben. Ist das nicht erstaunlich, dass diese Begegnung Esau, dem Erstgeborenen, und Esau war der Erstgeborene, der Segen war ihm nur abgeluchst worden und hat ihm sehr viel Schmerzen bereitet, sehr viel Leid, denk an Jesus, was er am Kreuz gelitten hat. Weißt du, wir müssen dieses Bild von Esau und Jakob mal anders deuten, als wir gewohnt sind von den christlichen Gottesdiensten. Der Esau, der Schlimme da, der Ungläubige, der Ungehorsam. Nein, Jesus ist zur Sünde für uns geworden, auf dass er uns rette, uns mit Gott versöhne. Und Jakob kommt und erlebt, du darfst jetzt bei uns bleiben. Jetzt ist alles in Ordnung. Du musst jetzt nicht gegen diese 400 Speere mehr, dich davor mehr fürchten. Ich nehme die Last der Schande von dir weg. Die ganze Schande, das ist was so Schönes, so ein bisschen der ganze Betrug. Esau vergibt ihm. Die Brüder weinen und gehen aufeinander zu. Das ist Schicksalswende. Und du hast so Angst gehabt auf die Begegnung mit deinem Bruder Esau. Und wir haben auch Angst, werde ich bestehen. So viele Gotteskinder kommen und fragen mich, komm ich in den Himmel, kommen wir in den Himmel? Wer wird überhaupt entrückt? Werde ich dabei sein? Wir haben so viel Angst und wir fürchten uns. Schaffen wir den Sprung von hier nach drüben? Unser Erstgeborene, als er hört, wir kommen nach Hause, kommt uns entgegen. Unser Jesus kommt uns entgegen. Der Erstgeborene, der empfängt uns, aber natürlich mit 400 Speeren. Wenn dir Gott nicht begegnet bist, dann begnade Gott dir dieser Begegnung. Deshalb sagt die Bibel, selig und heilig ist der, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über solche hat der andere Tod keine Macht. Du brauchst zuerst die Begegnung mit Gott, bevor du dem Erstgeborenen begegnest. Sonst überlebst du dieses nicht. Und mir geht es um dieses Erlebnis. Weißt, das ist eine Schicksalsstunde, ein Schicksalsereignis. Und ich rechne mit den Peinigern ab. Schlechte Gewissen. Der Antichrist. Ich rechne mit denen, mit dem falschen Prophet und so weiter. Ich rechne mit den ganzen Institutionen, mit der ganzen Welt. Ich rechne ab, sagt der Herr, mit allen Peinigern. Ich zerstreue sie. Und jetzt ist auch hier
Ich rechne mit den Peinigern ab, die euch gequält haben. Ich sammle die Zerstreuten und sorge dafür auch noch, dass die Schwächsten an ihr Ziel kommen. Ich sorge dafür. Der Gerichtstag Gottes, das ist so ein Schicksalstag. Wer kann ihn bestehen? Weißt du, du hörst es kaum. Weißt du, du hörst immer nur von Gnade, 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 Gnade. Aber Gott ist ein heiliger Gott, ein verzehrend Feuer. Wer kann vor ihm bestehen? Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Hast du schon gehört? Und da fängt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir und dann wehe dir. Gott ist ein verzehrend Feuer. Und gerade an diesem Gerichtstag, da werden alle falschen Sicherheiten zerbrechen. Jakob war so schlau, er dachte, mit Geschenke kann ich mir das alles erkaufen. Täusch dich. Bei dem lieben Gott kann sich mit Geschenke nichts erkaufen. Dann denkt er mit Teilung und so weiter. Ich teile die zwei Heere, wenigstens eins, das etwas überlebt. Sowieso nicht, dann, er war nicht sicher, ob er was überlebt, aber er versucht, dass die menschliche Lösung, die ganze menschliche Technik und Methoden und Strukturen und Prinzipien, nichts gebracht. Bis er Gott begegnet ist. Und Gott wendet unser Schicksal. Das ist meine Botschaft. Und Gott will dein Schicksal wenden. Du musst nicht in den Spieß laufen da und Spießruten laufen und die Hölle durchmachen. Wenn du Gott begegnest, bist. Und deshalb ist es so wichtig, dass du eine Gottesbegegnung hast. Diese Gottesbegegnung wendet das Blatt. Mit der Gottesbegegnung beginnt ein neues Kapitel in deinem Leben. Eine ganz neue Lebensphase beginnt. Du bist nicht mehr derselbe. Du kannst sagen, mich gibt es nicht mehr. Ich bin jetzt Israel. Jakob, der ist in Babylon geblieben. Der Jakob existiert nicht mehr. Der Jakob ist ertränkt. Der Jakob hat es nicht überlebt. Der Israel. Und diese Brüder kommen zusammen. Zephania Kapitel 1, Vers 2. Das ist zuerst mal dieser schreckliche Tag und die Welt geht auf diesen schrecklichen Tag. Alles konzentriert sich jetzt auf dieses große Ereignis und diese Wirtschaftskrise, dieser Fall der Börsen, dieser freie Fall. Keiner kann es aufhalten. Und ich sage euch eines, es wird noch viel schlimmer kommen. Also es wird noch viel schlimmer kommen. Aber das muss alles kommen, denn Gott will die Seinen erlösen. Die Welt steckt in Geburtswehen. Ich komme nachher noch darauf kurz zu sprechen. Völlig vernichten werde ich alles, sagt Gott, was auf der Erde lebt. Menschen und Tiere und Vögel und die Fische. Und jetzt pass auf, wer wird das alles sein? Diese Menschen, Vögel und Tiere. Alles, was die Menschen zum Ungehorsam verführt hat. Erst zuerst mal die Schlange. Alles, was den Menschen zum Ungehorsam verführte, das wird vernichtet werden. Und was war das, was den Menschen zum Ungehorsam verführte? Das war die Religion, das waren die Priester, das waren die Politiker, das war das Geld. Das ist, was die Menschen verführte. Ich bin manchmal schockiert, wenn ich sage, wäre nur der Kommunismus geblieben? Bitte, Gnade Gott. In Russland, die Leute lagen auf den Knien, haben gebetet. In Rumänien, da gab es keine Spaltung und Trennung und all das Ganze. Erst wo dann der Mammon kam, der Dollar oder die Euro oder D-Mark damals, dann nur noch Materialismus, nur noch Fernseher, nur noch, die Leute gingen nicht mehr im Gottesdienst. Zuerst waren sie nicht abzuhalten vom Gottesdienst und jetzt, dieser Götze Fernsehen hat sie abgehalten. Ich spreche vom Osten. Westen ist auch nicht besser. Alles, was die Menschen vernichtete, Fernsehen gehört oder verführte zum Ungehorsam. Gott rettet die Menschen aus dem Götzendienst heraus. Die Arbeit, ich weiß noch heute, als ich auf dem Schlossplatz in Stuttgart gepredigt habe, kam jemand, Arbeit ist mein Leben. Wissen Sie, wenn ich Arbeit habe, dann bin ich glücklich. Ich will nicht mehr haben wie Arbeit. Heutzutage, was ist? Arbeitslosigkeit. Der Götze Arbeit ist pleite. Von den Baalspriestern ist nicht mehr viel übrig geblieben und wird auch nicht mehr viel übrig bleiben. Die Götzenaltäre werden alle zerklopft. Alles, was die Menschen zum Ungehorsam verführte, auch die Natur. Ach, die schöne Natur, die Berge und die Landschaft. Und ich sehe so manche Naturfanatiker. Und die gab es also zu der Zeit, als ich noch ein paar Jahre jünger war und in Süddeutschland insbesondere die Natur, die wunderbare Landschaft und so weiter. Was ist, die Berge schmelzen, die Gletscher schmelzen und die Natur geht vor die Hunde. Und jetzt muss man für die Natur sogar beten und Geld sammeln und unterstützen und die Natur retten. Alles, was die Menschen zu Ungehorsam verführte, und sie haben Gott nicht geehrt, Römer 1. Gott greift den Planeten Erde an und wir sehen bei der Börse die Zuckungen, die Geburtswehen oder hier, der Wohlstand bricht zusammen. Alles, was man so genossen hat, das ist erschüttert. Was man, die ganzen Besitztümer zerbrechen. In USA, Los Angeles, hat ein Geschäftsmann, 45 Jahre, reicher Geschäftsmann, weil alles jetzt so bergab ging, hat seine Kinder erschossen, seine Frau erschossen und sich selbst erschossen. Und das ist nur der Anfang. Und da zerbricht alles. Da zerbricht plötzlich alles, weil die Menschen mit dem Schicksal nicht mehr fertig werden. Andere betrinken sich, Angst vor dem Tag, was da kommt, oder wie wird es überhaupt weitergehen, werden wir es überleben. Menschen werden vor Angst vergehen, steht es in der Bibel. Die Angst in Jakob, wo jetzt Esau und Jakob einander begegnen, wo die Erlösten ihrem Erlöser begegnen, dem Erstgeborenen. Bevor das Heil Gottes kommt, wird das Unheil Gottes offenbar. Wie es aussieht, wenn Gott nicht mitmacht und mitzieht. Der Mensch muss erkennen, der Weg ohne Gott führt in die Irre, ins Verderben. Das muss der Mensch erkennen und zugeben. Und wenn er in dem Moment, wo er zugegeben hat, kann Gott die Wende herbeiführen. Also Gott wende das Schicksal. Du musst nicht viel machen. Du musst nur sagen, Herr, ich habe versagt, bitte vergib mir. Herr, ich habe mich erhoben, vergib mir. Herr, ich war zu stolz, vergib mir. Herr, ich habe auf dich nicht gehört, vergib mir. Und schon wird das Schicksal gewendet. Es ist so einfach. Der Mann, der ging im Tempel zum Beten, nicht wie der Pharisäer. Gott, ich danke dir. Diese Gebete hört Gott nicht, die ganzen Dankgebete, so schön wie sie sind. Ich danke dir, dass ich faste, bete und dass ich Zehnten gebe, dass ich das mache und so weiter. Und dass ich nicht so bin wie der. Und du siehst, das ist das Übel. Wenn du sagst, ich danke Gott, dass ich nicht so bin wie der. Und du gehst genauso raus, wie du reingekommen bist. Und der Zöllner, der schlägt sich an die Brust und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Das war alles. Und so wird dein Schicksal gewendet und du gehst raus, gerechtfertigt. Und du hast den Segen. Halleluja. Auch wenn du den erschlichen hast jetzt noch. Der Segen ist erschlichen zuerst einmal. Du gehst gerechtfertigt raus, du denkst, jetzt bin ich gesegnet. Und Jakob war der Gesegnete, aber alles erschlichen. Denn das Wahre kommt erst nach der Begegnung mit Esau. Esau hat geweint und gelitten. Jesus hat geweint und gelitten. Vater, und so weiter. Guck mal, sie haben mich betrogen. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht an. Jesus hat gelitten. Und ich habe keinen anderen Segen, sagt der Vater, außer diesen einen Segen. Und den hat schon der andere abgeholt. Diese Christen, du und ich, dieser Gauner, göttlichen Gauner, die haben den Segen schon irgendwie erschlichen, handgestreckt, ich will auch. Und schon gesegnet worden. Und dann so sein wie Jesus. Und du sagst, ich bin Jesus. Ich handle im Namen des Herrn, in meinem Namen. Es ist alles richtig in Ordnung. Weißt du, das ist hier ein Drama, eine Tragödie, Esau und Jakob. Und die wird gespielt und ist Gott zugelassen und von Gott gewollt so. Aber, da ist ein kleines Aber, die Begegnung muss kommen zwischen Esau und Jakob, wo der Erstgeborene den Zweitgeborenen begegnet, dem Jakob. Und wo die sich in den Arm nehmen, sich küssen, und weinen vor Freude. Diese Vereinigung, die hat noch nicht stattgefunden. Die ist im Geist schon funktioniert. Im Geist hast du schon die Fälle von Esau. Und im Geist trainierst du schon, ich bin Esau. Gott sagt weiter, ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Plötzlich werden Menschen, und das ist das Erstaunliche, wenn das alles so zusammenkommt, die Menschen werden beten. Ich sage euch eines, es wird ein großes, gewaltiges Erwachen geben in der gesamten Welt. Die Menschen werden beten wie nie zuvor. Da muss nur ein Komet auf die Erde zurasen und einer ist schon unterwegs irgendwann. Und einer kann sich verirren. Gar nicht so schlimm. Gibt es ja genug im Asteroidengürtel. Und da werden die Menschen beten. Jetzt, ich glaube, jetzt diese Tage ist eines über Äthiopien ein Komet niedergegangen, ein ganz kleiner, aber es reicht schon. Verstehst du, jetzt stell mal vor, wenn jetzt über Berlin so ein Komet runtergeht, was werden die Menschen machen? Die werden im Bunker sein und beten und sagen, Gott, bewahre uns, verschone uns. Weißt du, Not lehrt beten, da brauchst du keine Bibelschule mehr, kannst die ganze Bibelschule sparen. Ein Flugzeug in 10.000 Meter Höhe, wenn es in Turbulenzen kommt, da gibt es keine Atheisten mehr. Da gibt es nur noch Christen. Der Buddhist betet zum Buddhisten und der Hindu zum Hindu-Gott und der Moslem zu seinem Allah und der Christ zu Jesus Christus. Da beten sie alle. Ich bin mal in einem Zyklon reingekommen, in Indien. In Indien und plötzlich heißt es, bitte schnallen Sie sich an, wir kommen in einem Zyklon. Und legen Sie sich nach vorne und dann macht die Stewardesse noch vor, wie man das machen muss. Man muss sich nach vorne bücken, in die Knie gehen und so weiter. Und plötzlich sackt das Flugzeug ab. Ich schwebe in der Luft. Du hättest sehen müssen, was für ein Gebetsgeist in dem Flugzeug drin war. Was da für ein Gebetsgeist war. Und nachher, nachdem man diesen abgesackt ist und das Flugzeug weiterging, hat man wieder aufgeatmet. Dann vergessen die Leute wieder, dass Gott war, der uns bewahrt hat. Ich habe auch gebetet, ich habe gesagt, Herr, ich weiß nicht, ob ich noch lebendig rauskomme, aber in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das habe ich auch gesagt. Bin auch so auch ehrlich. Denn was willst du da groß sagen? Was willst du da groß sagen? In deine Hände befehle ich meinen Geist. Aber du siehst, wenn dies alles passiert, gibt es keine Heiden mehr. Die werden beten. Im Schiff von Jona, als er auf der Flucht war und dieser Sturm tobte, da gab es keine Heiden mehr. Da betete jeder zu seiner Gott, nur der Jude Jona betete nicht. Der schlief, weil er auf der Flucht vor Gott war. Und Menschen, die auf der Flucht vor Gott sind, die müssen geweckt werden von den anderen Betern. Die werden geweckt. Es wird eine große Erweckung geben, Land auf, Land ab. Menschen werden anfangen, zu Gott zu schreien. Gott wird das Schicksal wenden. Plötzlich werden die Menschen in die Kirche gehen und suchen, wo ist eine lebendige Gemeinde? Sie werden gottgläubig und sie sind schon inzwischen gottgläubig, nicht mehr kirchengläubig, sondern gottgläubig, denn sie ahnen, da ist etwas, was sich naht, was kommt. Eine Wende bahnt sich an, eine Zeitwende. Die Wende, auf die vielleicht die Christen schon so lange gewartet und hingearbeitet haben, aber sich oft nicht darauf vorbereitet haben. Wir gehen großen Herausforderungen entgegen. Und du musst stark sein in Gott gewurzelt, in Gott verankert sein, wenn das kommt, dass du weißt, egal was kommt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, mein Leben ist in Gottes Hand und mich kann von der Liebe Gottes nichts trennen. Das musst du wissen. Gott selbst wird diese Welt sein Werk vollenden, was er angefangen hat. Er wird Menschen rufen, ohne Pfarrer, ohne Prediger. Die werden von selbst gerufen, plötzlich werden sie wissen. Und ein Mensch weiß ganz genau, was Gott will. Du musst nur einen Heiden auf der Straße fragen. Es gibt kaum Heiden, es ist keine Heiden. Aber muss irgendeinen Menschen auf der Straße fragen, wie sieht ein echter Christ aus? Und er erzählt dir, wie ein echter Christ aussieht. Nicht wie die Frommen ihn malen vor der Bibel, sondern wie sie wirklich sind. Der hurt nicht, der raucht nicht, der stiehlt nicht, der arbeitet, der ist fleißig, der ist zuverlässig, der ist treu und der liebt, der hilft, ist hilfsbereit. Die sagen dir, wie ein Christ aussieht. Und haben die Bibel noch nicht einmal gelesen. Die kennen, die wissen. Jeder Mensch hat ein Monogramm Gottes in sich. Jeder hat in sich die Bibel. Und wenn du voll Heiligen Geistes bist, kannst du die Bibel in dir lesen. Und verstehst die Bibel in dir. Und beten ist eine unserer Ureigenschaften. Bevor wir Kirchen und Schlösser und Paläste und Burgen bauten, hat man Altäre gebaut. Auch wenn es Erdlöcher waren. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Das ist, was gilt, wie Gott unser Schicksal wendet. Und wir werden überrascht sein, wie viel und wie stark Menschen beten werden. Und sie werden Wunder erleben, ich bin überzeugt, sie werden Wunder erleben. Gott wird die Umstände benutzen, um die Menschen zu sich zu ziehen. Und es wird in der Endzeit eine Schar sein, die errettet wurde. Und wir werden fragen, wo kommen die alle her? Lies mal die Offenbarung der Apokalypse. Johannes sagt, wo kommen diese alle her? Und in der Bibel heißt es, sie kommen aus der großen Trübsal. als aus der Zeit von heute. Sie kommen aus der großen Trübsal und sie haben ihre Kleider hell gemacht im Blute des Lammes. Es wird noch so viel Bekehrung geben, wie die Weltgeschichte noch nie erlebt hat. Und zwar ohne Reinhard Bonnke und was weiß ich, diesen Superstars. Und zwar ganz, durch ganz einfache Omis und Opis und Teenies und Kids. Die einfach, ja, Gott lebt, Gott existiert und so weiter. Wir müssen zu Gott zurück, es muss einen Gott geben. Und es gibt einen Gott. Denn jeder spürt und jeder ahnt und jeder weiß, dass es einen Gott gibt. Plötzlich hat Gott alles so in seiner Hand, die Zügel und lenkt die Geschichte, zieht es ein bisschen an. Und plötzlich bleibt es den Menschen nichts mehr anderes übrig, als nur noch zu beten. Und das erlaubt er, dass er so weit kommt, dass das nichts mehr anderes übrig bleibt. Und das ist der Moment, wo Gott eingreift und Gott handelt, auch in unserem Leben, wie unser Schicksal gewendet wird. Wenn uns nichts mehr anderes übrig bleibt, als zu beten. Wenn wir in der Sackgasse stecken, uns die Hände gebunden sind, kein Ausweg mehr da ist. Denk an Israel. Und dann sagt Gott, und jetzt sollt ihr still sein und auf mich warten. Links und rechts die Berge, vor euch das Meer und hinter ihnen der liebe Pharao. Was macht ihr jetzt? Auf Gott schauen. Auf Gottes Hilfe, auf Gottes Wunder warten, auf sein Eingreifen warten. Und wir sind in der Endzeit mittendrin hier und hier fängt Gott Geschichte neu zu schreiben. Heilsgeschichte, Offenbarungsgeschichte. Gott schreibt Geschichte in der Endzeit. Und man wird wieder sich mit Dingen beschäftigen, die man schon längst abgetan hat. Der Okkultismus und Spiritismus und Satanismus lebt auf. Leute fangen an, sich mit spirituellen Dingen zu beschäftigen. Und die fangen an zu fragen, was steckt dahinter? Weil der Mensch spürt, da muss was geben. Von der Kirche erwartet er nichts mehr, aber er sucht in diesen esoterischen New-Age-Bewegungen. New-Age ist das schon überholt, aber es gibt noch viele andere Dinge. Die Menschen erwarten Hilfe. Und weißt du, Harry Potter und wir können all diese Geschichten angucken. Weißt du, die Kinder werden schon gelehrt, zwar an Zauberei und Magie und so weiter, weil sie die Wahrheit nicht hören. Aber sie werden sich erinnern, wenn sie in Not sind, Harry Potter, was hat er gemacht? Oder wie ist da weitergegangen und so weiter. Weißt du, dann werden sie Menschen sich erinnern, es gibt noch etwas. Teufel kann uns nicht helfen, wo ist jetzt Gott? Wir sind vielleicht entsetzt. Aber weil die biblischen Gemeinden und Kirchen und Freikirchen nicht mehr die Wahrheit lehren, müssen solche Harry Potter-Leute lehren. Die Kinder, dass sie da mit Okkultismus verseucht werden, die sind verseucht. Aber Gott wird sie erretten und Gott wird nicht erlauben, dass der Teufel die Erde kassiert. Ich glaube nicht daran, sondern Gott wird auch die Verdorbenen herausführen und ihnen die Augen öffnen und er wird den Teufel entlarven und sagen, guck mal, das ist jetzt dieser Herr der Ringe, dieser große Mann, dieser Mächtige und so weiter, der kann nichts, aber Haare des Herrn, es gibt noch einen Gott. Weißt du, da gab es früher eine Kirche, egal ob die katholisch war oder evangelisch war, da gab es eine Kirche. Vielleicht haben die Kirchen doch recht gehabt. Und da fangen die Leute wieder zu buddeln, in alte Bücher zu lesen und so weiter und da finden sie wieder die Wahrheit. Ich sage euch, Gott wird sie selber bringen, ohne dem religiösen Klimbim. Zuerst muss alles zerbrechen. Ich erlebe in den USA, oder ich kenne einige oder mehrere messianische Juden, die sind enttäuscht vom Judentum, die haben mit Judentum nichts auf dem Hut mehr gehabt. Und nur diese Leute konnten errettet werden, zum wahren Glauben an Gott gebracht werden, weil sie von ihrem Pharisäertum, vor dem Judentum nichts mehr wollten und nichts mehr hatten und nichts mehr erwarteten. Die haben gesagt, ach, das hat nichts gebracht. Guck, was bringt uns Judentum? Und dann finden sie Jesus und die Antwort in Jesus. Und deshalb, die müssen zuerst mal die Menschen entwurzelt werden, bevor sie wieder eingepflanzt werden. Also Gott wende das Schicksal. Es ist nicht so hoffnungslos, wie es aussieht, Leute. Es ist nicht so hoffnungslos. Und wenn ich euch ehrlich frage, ich kenne hier einige, so wenn ich so durchgehe, wie viele sind von euch zum Glauben an Jesus gekommen, die kommen aus der esoterischen Szene? Da verstehst du, das sind Leute, die waren verstrickt bis über die Ohren in der esoterischen Szene. Und die kamen, und weil sie haben gemerkt, Heilung, 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 es muss Heilung geben. Wer kann heilen? Jesus. Und haben gemerkt, die Reiki-Leute und all das hat nicht das gebracht, was wir gesucht haben. Und es muss noch mehr geben. Und dass sie dann beim Billy gesehen haben, was da passiert, oh, da denken noch so manche Bruno Gröning-Leute und so weiter, ja, früher haben wir das gehört, dort wäre das passiert und so weiter. Aber heute, dass es heute noch sowas gibt. Und ich sage euch, wir müssen wieder Zeichen setzen. Stanton setzt ein Zeichen. Billy Smith setzt Zeichen. Zeichen einfach. Gott existiert, Gott lebt. Und den kann man erleben. Und Gott erlaubt Dinge, dass so ja, komische Dinge passieren. Denn Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Und Gott kommt zum Ziel immer auf Umwege. Immer wenn die Sache aussichtslos ist, dann ist Gott hoffnungsvoll. Gott geht es nicht um Machtausübung. Gott hat immer so den einzelnen Menschen im Fokus. Er will das angefangene Werk, das er bei dir angefangen hat, vollenden. Er arbeitet kontinuierlich, konstant auf ein Ziel hin. Er will deine Vollendung. Gott ist an deinem Glück interessiert und sonst niemand. Und Gott will dir helfen, dass du das wirst, was er sich vorgenommen hat, aus dir zu machen. Und es geht nicht um die Vergangenheit bei ihm, was du warst und gewesen bist und was du alles angestellt hast. Du kannst deine Vergangenheit heute Abend vergessen. Gott geht es für den Neuanfang. Siehe, ich mache alles neu. Punkt und weitermachen. Das ist, was Gott lehrt. Buße tun, in sich schlagen, es tut mir leid. Es geht nicht um irgendwelche anderen Leute, sondern es geht um dich, Bruder und Schwester, lieber Freund. Es geht um dich. Und deshalb kümmere dich nicht um die anderen Leute. Was machen die? Weißt du, die anderen, die können 24 Stunden noch Kopfstand machen. Das ist ihr Problem. Aber es geht um dich. Es geht nicht um die Sünden der Vergangenheit. Es geht, weißt du, Gott will dir die Sünden vergeben und das will dir einen Neuanfang schenken. Er will dir beweisen, ich bin derjenige, der dir ein neues Herz, neuen Geist, neuen Sinn gebe. Es geht nicht, dass dir etwas bewiesen wird und dass du etwas beweisen musst. Gott hat alles für dich schon bewiesen. Auf Golgatha hat er seinen Sohn gegeben. Wer da will, der komme und nehme es umsonst. Es geht nicht um Strafe und Hölle, sondern es geht um Leben und Segen bei Gott. Gott will, dass du lebst und volles Genüge hast. Es geht nicht darum, ob und wie andere zur Rechenschaft gezogen werden. Weißt du, deshalb solltest du dich nicht kümmern um die Nachbarn links und rechts. Das geht dich nichts an. Schau gerade aus. Und du siehst, dieser Pharisäer, der hat sich seinen Weg verbaut. Weißt du, solange Gott noch gedankt hat, war noch kein Übel. Ist okay, kann er danken, kann es gar nicht schaden. Aber schlimm wurde, und wo Gott gesagt hat, nein, mit dir will ich nichts zu tun haben, als er sagte, und ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie der da hinten. Das war sein Verhängnis. Wenn er nur gedankt hätte, was er alles geleistet hat, dann hätte Gott vielleicht noch ihm so ein Häkchen gegeben. Aber hier auf den anderen geschaut. Vergiss es, die anderen. Schau nicht auf die anderen. Du bist du. Durch Jesus wird sich dein Schicksal wenden. Wenn du diesem Esau, diesem Erstgeborenen begegnest, dann bekommst du eine neue Geschichte, eine neue Biografie. Ein neues Kapitel wird in deinem Leben begonnen. Und er nimmt dich auf an seine Sohnes Stadt. Es ist in einem amerikanischen Bürgerkrieg passiert eine Geschichte. Da sind zwei Freunde, die waren an der Front und einer wurde angeschossen und so verwundet, dass er starb. Und noch in seiner Sterbestunde zieht er einen Brief rauf und da hat der Junge einen Brief geschrieben und sagte, gib das meinem Vater. Und dann in diesem Brief stand drin, der Überbringer dieses Briefes. Bitte, lieber Vater, nimm ihn an deiner Sohnes Stadt. Also diesen Überbringer. Und dann tatsächlich, der Krieg war zu Ende und der eine wusste nicht, was im Brief drin stand, aber der hat einen Auftrag gegeben, seinem Vater den Brief auszuhändigen. Und dann kommt er eines Tages zu diesem Großgrundbesitzer in den Südstaaten und dann sagt er, ich komme und habe ein Anliegen, möchte Ihnen was geben. Sagt er, hab mal nichts, tu mal nichts, gib mal nichts. So ganz schnell abgefallen. Nein, sagt er, ich muss Ihnen was abgeben. Und dann sagt er, was haben Sie da? Dann zieht er den Brief raus von diesem Mann, den er da die Botschaft überbringt, und er sieht die Handschrift des Sohnes. Dann sagt er, bitte zeigen Sie mir, was ist das? Und da war dann die Handschrift des Sohnes, und dann in dem Brief stand, hat der Sohn eigenhändig geschrieben, lieber Vater, den Überbringer dieses Briefes, bitte, mein Leben ist vorbei, nimm diesen Menschen als deinen Sohn, adoptiere ihn an meiner Stadt. Und dann hat er gesagt, bleiben Sie hier und ich möchte Sie adoptieren. Ich sagte, wieso denn das? Ja, das ist der letzte Wunsch gewesen von Ihrem Kameraden. An der Sohnestadt. Ich adoptiere Sie an der Sohnestadt. Und so bist du und bin ich an Jesus Stadt adoptiert. Er ist nicht mehr am Leben. Er ist gekreuzigt worden. Aber er lebt. Der Sohn der andere. So, Gott wendet unser Schicksal. Und plötzlich ist aus diesem Lumpen, aus diesem niedergekommenen armen Soldaten noch ein Großgrundbesitzer geworden. An Sohnes Stadt. Gott wendet unser Schicksal. Denk an das Schicksal Hiobs. Oder wir haben den Dichter Asaf in der Bibel, in den Psalmen. Und er sagt, ich verzweifelte, als ich sah, wie es den Gottlosen so gut geht. Die kaufen jedes Jahr ein neues Auto, jedes Jahr eine neue Yacht, jedes Jahr mal das und so weiter. Die leben in Saus und Braus. Wie geht's doch den Gottlosen so gut? Und sie protzen vor Gesundheit und dem Gottesfürchtigen, wie viel muss der da leiden? Und ich verzweifelte schier, als ich sah, wie es den Gottlosen so geht. Und du verzweifelst, wenn du so die Gottlosen anguckst. Ich bedauere, wenn ich so manchmal die Russen angucke, die Mafiosos, da kommen sie mit einem Batzen Geld, Dollarscheine und so weiter, die wissen gar nicht, die zahlen alles bar, die kaufen nichts auf Kredit und so weiter. Und da frage ich, Mensch, guck mal, vorher noch sozialistisch gewesen und jetzt kommen sie mit einem Batzen Geld. Wie machen sie das? Da haben sie eine eigene Druckerei vielleicht. So, und wie geht's doch den Gottlosen so gut? Und du schuftest für 1 Euro Hartz IV und mühst dich ab, dass du recht und schlecht lebst. Wie geht es denn Gott das Fürchtigen so schlecht? Und dann, ich verzweifelte schier. Und dann kommt die Wende. Und die Wende kommt, bis dass sie ging ins Heiligtum, bis du eine Stufe höher kommst, bis du zu Gott kommst. Und wenn du zu Gott kommst, dann siehst du, was sind die Gottlosen? Die sind wie Spreu. Und der Gerechte, der darf leben. Der arme Lazarus und der reiche Mann. Kennst du diese Geschichte? Zuerst haben die Hunde seine Wunden geleckt und lebte von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fielen. Und dann diese Wende. Gott hat das Schicksal des Lazarus gewendet. Und wir müssen warten, bis wir ins Heiligtum kommen. Nicht bis wir in Gott kommen, so in Anbetung. Du weißt das, da erleben wir auch schon selige Stunden. Seligpreisungen. Aber das ist noch nicht das, was uns wirklich erwartet. Was uns wirklich erwartet ist, wenn wir ihn sehen, unseren Erstgeborenen, unseren Zwillingsbruder Esau, unser Jesus. Bis wir ihn gesehen haben. Und dann gehen uns die Augen auf. Gott wendet unser Schicksal. Und vielleicht betest du, vielleicht fastest du, vielleicht mühst du dich ab, wie dieser Cornelius, Apostelgeschichte 10. Und dann sagt Gott, deine Gebete sind angekommen. Deine Gebete sind angekommen beim Gott im Himmel. Und der Petrus kommt und bekehrt ihn. Was du brauchst, ist die Zuwendung Gottes, damit dein Schicksal geändert wird. Dass du die Liebe Gottes erlebst. In Jeremia 29, Vers 14 heißt es, ich will euer Gefängnis wenden. Gott will dein Gefängnis wenden. Du bist im Gefängnis. Hier in diesem Leben bist du in einem Gefängnis. Du kannst nicht alles, was du möchtest. Du kannst nicht über deinen Schatten springen. Und das Leben geht so schnell vorbei, du bist so begrenzt. Aber Gott sagt, ich will dein Gefängnis wenden. Die meisten denken nur im Knast, das ist nicht Knast. Das ganze Leben ist ein Gefängnis. Dieses Lebenskonzept, in dem wir drin stecken, ständig bevormundet, fragend, versklavt, abhängig sein, festgefahren, festgelegt, dann noch der Teufel dazu. Ich will euer Gefängnis wenden, bis ich ging in das Heiligtum. Als ich in Israel war, da waren wir auch in dem Museum von Qumran und da habe ich einen Psalm gefunden, möchte ich euch vorlesen, aus Qumran. Ohne Gott, also ohne Gott, wenn du Gott nicht kennst, bist du ein armer Mensch zum Bedauern. Ohne dich, heißt es in diesem Psalm, ohne dich irren die Verbannten, weil sie niemand zurückführt. Ohne dich sind die Schwachen ohne Kraft. Ohne dich haben die Gefallenen niemand, der sie aufrichtet. Ohne dich sind die Unverständigen ohne einen, der sie versteht. Ohne dich haben die Gemeuchelten keinen, der ihnen die Wunde verbindet. Ohne dich ist für die Ungerechten keiner, der Medizin hat. Ohne dich stärkt die Gestrauchelten niemand in ihre Fehler. Du hilfst ihnen. Ohne dich sind sie Gefährten der Traurigkeit und der Tränen. Du bist der Beistand der Gefangenen. Gott wendet das Schicksal. Gott ist der, den Gog und Magog niederstreckt. Gott ist der, den Gläubigen verteidigt. Und der Gläubige hat eine ganze Menge Gegner und Feinde und Widersacher. Gott stärkt die Schwachen. Gott steht den Armen bei. Und Gott entthront die Mächtigen. Und Gott selbst besiegt den Teufel und die bösen Geister, die dich fertig machen möchten. Gott selbst erschließt dir verborgene Kraftquellen. Gott selbst ist es. Und Gott bringt auch die Stürme in deinem Leben zur Ruhe. Und denk nur an die Jünger. Unser Leben ist wie ein Geburtsvorgang. Etwas Neues ist im Entstehen. Weißt du, so andere Umstände, nennt man bei Schwangerschaft, andere Umstände. Schwangerschaft ist keine Krankheit. Andere Umstände sind es. Und wir sind alle als Menschen, die bei uns was Neues im Werden ist. Und jeder ist irgendwo jetzt Maria-Stückchen, schwanger mit Jesus. Wir haben ihn empfangen. Und jetzt trägst Jesus aus. Und die Schwangerschaft ist nicht das Schlimmste. Am Anfang kotzt du, am Anfang geht es dir übel, am Anfang ist das und so weiter. Du weißt ja, wie das so ist, wenn man schwanger wird. Du, zumindest von deiner Frau weiß es das oder anderen Frauen, deiner Mutter vielleicht. Und dann kommen die Wehen. Und da hast du keine Kontrolle mehr über die Wehen. Und diese, zuerst mal in Abständen und so weiter. Und was passiert dabei? Das neue Leben will raus. Das stemmt sich und will raus. Das neue Leben ist reif und das neue Leben in dir und mir, in uns, muss reif werden. Und das ist diese Wende, diese große Wende, das neue Leben. Die Stöße, die Krisen, die machen dein Leben aus. Diese Geburtswehen, das ist das, was passiert. Das sind die Geburtsschmerzen. Bald, weißt du, wir möchten es verdrängen. Nein, also, kannst du positiv denken, so viel du willst. Wenn die Wehen kommen, nützt alles nichts. Da musst du nur noch richtig schnaufen und warten der Ding, was sonst kommt. Und dann ein Schrei und eine neue Existenz ist da, ein neues Leben ist da, dieser Durchbruch. Wir sind für die andere Welt geschaffen, für die Ewigkeit, für Gott. Und Gott hat alles in der Kontrolle. Und das Weizenkorn muss in die Erde fallen. Und erst wenn es in die Erde gefallen ist, kann es aufbrechen zum neuen Leben. Und so ist es mit dir und mit mir, mit uns allen. Gott lenkt die Menschenherzen wie Wasserbäche. Steht in der Bibel. Gott lenkt die Menschenherzen wie Wasserbäche. Als ich in Norwegen war, hat mir ein Reiseleiter gesagt, ich habe mich einer Gruppe da angeschlossen, wollte was mit angucken. Der sagte, Norwegen ist vom Wasser gestaltet worden. Wasser ist, was die Landschaft gestaltet. Steter Tropfen und so weiter, Wasser und so weiter. Das ist, was die Landschaft, was das Leben formt. Und Gott lenkt Menschenherzen wie Wasserbäche. Dein Leben wird so gestaltet. Die wahre Religion ist so einfach. Einfach Gott wirken lassen. Einfach Gott die Dinge überlassen. Das Wasser sucht seinen Weg und zwar weist den Weg des geringsten Widerstandes. Das Wasser findet seinen Weg. Das Wasser formt die Landschaft deines Lebens. Und Jesus sagte, wenn ich erhöht werde, werde ich euch alle zu mir ziehen. Und er sagte, da wo ich bin, soll auch mein Jünger sein. Weißt du, du wirst vom Heiland heimgezogen. Das ist diese Schicksalswende. Du bist für die unsichtbare Seite geschaffen. Nicht nur für die sichtbare Seite, sondern auch für die unsichtbare Seite. Wir müssen also unseren erstgeborenen Bruder Jesus Christus treffen. Ohne dem können wir nicht weitermachen. Ohne dem ist alles nur Gaunerei. Schau das Leben Jakobs, er wurde betrogen und hat noch andere reingelegt dabei, auch auf liebe Art und Weise. Sein Schwiegervater Laban und vieles andere mehr. Seine eigenen Söhne haben ihn betrogen. Ich will die Esaus-Geschichte also mal von der anderen Seite mal betrachtet haben heute Abend. Wir wissen nicht, was wir sein werden, wenn es erscheint, aber wir werden ihm gleich sein, 1. Johannes 3, Vers 2. Und Römer 8, Vers 28 und 29. Wir wissen, wenn Gott jemand liebt, muss alles dazu beitragen, dass er das Ziel erreicht, zu dem Gott ihn nach seinem Plan berufen hat. Gott hat alle, die er auserwählt hat, dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Denn als der Auferstandene soll er der Erste unter vielen Brüdern sein. Jesus der Erstgeborene. Römer 8, 28 und 29. Wir haben uns an den Segnungen Gott Jesu bedient, reichlich sogar. Wir haben alles genossen. Aber eigentlich war das seine Arbeit, sein Teil, sein Werk, sein Erbe. Und wir müssen Freunde werden, Freunde Jesu, Partner Jesu. Und da wird unser Schicksal gewendet. Wenn du Jesus siehst und die zwei, der Erstgeborene und der Zweite, wenn die sich einander anschauen und dann von Gott berührt, der Esau, der Jakob von Gott berührt, wenn die sich in die Arme fallen, den Augenblick möchte ich erleben, wo ich Jesus um den Hals falle und sage, Herr Jesus, danke. Herr Jesus, oh, guck mal, ich habe immer dich gespielt. Ich bin immer so der verlängerte Arm von dir gewesen. Ich war deine Stimme. Ich war immer dein Bote und so weiter. Und ich habe immer so gesprochen, als wenn du gesprochen hättest. Berliner Morgenpost schrieb, als ich hier in Berlin anfing, 1988, sie müssen unbedingt zum Breitscheidplatz kommen, vor dem Klops dort. Und dort spricht einer, als wenn der liebe Gott selber sprechen würde. Und ich habe auch so gesprochen, immer in Gegenwart. So spricht der Herr und guck mal das und so weiter. Weißt du, und ich habe hier immer Gott gespielt. Aber wenn wir dann dort sind, fallen wir unserem Esau um den Hals und sagen, guck mal, Esau, wie viele Segnungen habe ich doch in deinem Namen erreicht. Und was habe ich alles in deinem Namen gewirkt? Und dann werden viele kommen und werden sagen, haben wir das und das und das und das getan und so weiter. Im Namen Esaus. Und doch, das Herz war nicht dabei bei den anderen. Die Liebe hat gefehlt. Die Hingabe hat gefehlt. Also es muss echt sein, von Gott berührt. Und wenn wir nicht von Gott berührt sind, war alles nur Theater. Auch das ganze christliche Leben, frommes Theater. Im Kolosserbrief heißt es einmal, er hat uns der Macht der Finsternis entrissen. Das ist diese große Schicksalswende. Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen. Du bist nicht mehr im Dunkeln. Du bist nicht mehr in der Depression, Traurigkeit und gewiss, du musst manchmal schwere Dinge durchmachen, dir bleibt nichts erspart. Niemand bleibt was erspart. Und denk nicht, dass es dir besser geht wie den Menschen draußen. Du kannst nur besser ertragen, weil du Gott auf deiner Seite hast. Weil du die Kraft von Gott schöpfen kannst und weil du das Gott alles anheimstellen und überlassen kannst. Das ist das große Geheimnis, unser Vorteil, was wir den Ungläubigen gegenüber draußen haben. Also er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Durch ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles erschaffen im Himmel und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung. In ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt des Leibes, der Leib aber ist die Kirche. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten. So hat er in allem den Vorrang. Jesus Christus. Jetzt ist das Zeitalter der Gemeinde, der Leib Jesu und so weiter. Wenn du jetzt in Christus bist und dich auf den Himmel konzentrierst und festlegst, lebst du ein verwandeltes Leben. Dein Schicksal ist verwandelt. Du weißt also, das ist nicht alles, was ich bin. Und so wie eine Raupe sich in einem Kokon verpuppt und dann wartet eine Weile, und das ist auch die Zeit, die Phase des Wartens für uns. Und weißt du, musst du vorstellen, wenn ich vorher der Raupe erzählen würde, liebe Raupe, musst du vorstellen, du wirst mal eines Tages ein schöner Schmetterling werden und du wirst flattern und du wirst fliegen und du wirst von Blume zu Blume springen. Und wenn ich so dieser Raupe erzählen würde, wo immer nur Kohl gefressen hat die ganze Zeit und nur gekrabbelt ist, sag nee, also Pastor, du lügst. Das ist nicht wahr. Und genau das Gleiche sagen manche Leute, wenn ich so vom Himmel erzähle und vom Reich Gottes. Wir werden leben in anderen Dimensionen. Aber zuerst musst du dich verpuppen, musst du so ein kleiner Regenwurm werden, so ein Würschle. Armes Würmland Jakob musst du zuerst mal werden. Die Angst in Jakob musst du erst mal kommen. Und dann hängst du irgendwo unter einem Blatt. Und du hängst manchmal und denkst, oh Gott, ich hänge in der Luft. Bei mir tut sich nichts mehr. Bei mir bewegt sich nichts mehr. Und das ist also ein Zustand, manchmal vielleicht unerträglich. Wie lange noch, oh Herr, muss ich hier hängen? Wie lange muss ich das noch erdulden? Und dann kommt etwas. Und es wird aus der Raupe ein Schmetterling. Und das ist diese große Wiedergeburt, diese große Verwandlung. Du wirst leben in anderen Dimensionen. Du wirst leben in anderen Dimensionen. Und es ist so wichtig, dass du diesen Geburtsvorgang, diesen Prozess nicht abkürzt. Und sagst, lieber Gott, lass mir Flügel wachsen. Du musst vorstellen, so eine Raupe plötzlich mit Flügeln. Wo kommt sie hin? Die wird von anderen verachtet und so weiter. Da würde so vieles nicht mehr stimmen, wenn wir uns plötzlich spielen und tun so, als ob. Nein, du musst diesen Prozess durchmachen. Dir bleibt nichts erspart. Dir bleibt nichts erspart. Uns bleibt nichts erspart. Aber Gott wendet unser Schicksal. Und Gottes Plan mit uns ist, Schmetterlinge zu werden. Jeder Gläubige sollte ein Schmetterling sein. Und du solltest jetzt eigentlich schon, so wie zwei Verliebte, Schmetterlinge im Bauch haben. Und diese Raupe hat den Schmetterling im Bauch. Die trägt den Schmetterling mit sich, obwohl sie nur krabbelt. Schmetterling im Bauch haben, so verliebt sein in Jesus, erwarten, ja Herr, ich darf nach Hause, und dann kriegst du Angst. Und dann passiert in diesem Kokon etwas, in dieser Puppe passiert etwas, total andere Substanz, da ist neue Chemie entsteht, das ist ein langer Prozess, ich könnte euch beschreiben, jetzt aber Zeit reicht mir nicht dazu aus. Aber plötzlich ein Zittern, diese Geburtswehen, und dieser Schmetterling kommt raus. Und er lässt diese Hülle, lässt es zurück. Du wirst diese Hülle zurücklassen und du wirst ein neues Leben führen. Gott wende dein Schicksal. Weißt du, du wirst nicht mehr fragen, ach guck mal, was ist aus meinem Haus geworden? Und was ist mit dem Auto geworden? Und was ist mit meinem Geschäft geworden? Was machen die mit meinem Geld? Du wirst es rechtzeitig verteilen und ausgeben. Und deshalb, wir sollten lernen, jetzt zu leben. Ich möchte ganz schnell noch ein paar Gedanken zum Leben sagen. Leute, wir müssen lernen, jetzt unser Leben sinnvoll zu leben. Jetzt unser Leben gestalten, denn wir werden nichts mitnehmen. Nichts mitnehmen. Wer kriegt das, was du hier erspart, erwirkt, erarbeitet hast, aufgebaut hast? Wer kriegt das alles? Wo kommt das alles hin? Ich musste eine Beerdigung mal machen für jemand, eine ganz gescheite Frau, reiche Frau. Die hat ein halbes Museum von Reptilien gehabt und so weiter. Und die starb. Und dann kamen die Kinder, die haben gesagt, alles in den Müllhaufen. Ich habe gesagt, bitte, geben Sie doch ein Kulturmuseum oder irgendwie so ein Naturkundemuseum. Nein, ach was, das Zeug. Das waren wertvolle Sachen, die sie aus, eigentlich durfte man gar nicht einführen, diese Dinge, was sie eingeführt hat. Aber die haben alles in Container gesteckt und in den Müll gefahren. Alles, was diese Frau mühsam aufgebaut hat, sogar mit Dings, ich weiß nicht, die hat über 1000 Formen von Schmetterlingen da in ihrer Vitrine gehabt, das haben sie mir gezeigt. Ich sage, geben Sie doch irgendjemand weiter, aber nein, alles im Container und Müll. Nicht einmal verkauft. Ich habe jemand anders, der hier zu uns ab und zu mal kommt, so da Schiffchen gebastelt und sonst nette Sachen, so handwerklich, sehr geschickter Mann, starb. Was sollen wir damit anfangen? Weggegeben. Verstehst du was? Da warst du, da saß du stundenlang, tagelang und gebastelt und gewirkt. Und dann schmeißen die Nachkommen in den Müll. Lohnt sich das, dass deine Mühsal, deine Arbeit auf dem Müllplatz landet? Dass es nicht einmal andere in die Hände kriegt? Deshalb, wir sollten andere basteln und weitergeben. Verkaufen, verschenken. Verschenk dich selber. Und wir sollten anfangen zu verschenken. Weißt du, dann wendet Gott unser Schicksal. Und wenn du dann nachher brauchst, kriegst du es auch von der anderen Seite wieder von woanders geschenkt. Gott wird für dich sorgen. Verschenk dich, leb sinnvoll. Weißt du, wir sind manchmal schlau, wir denken ja, ich könnte was retten. Du rettest gar nichts. Esau und als Jakob dem Esau begegnet hat, nichts gerettet. Er musste Gott begegnen. Und deshalb sucht als erstes, bevor du Menschen begegnest, das Angesicht Gottes. Bevor du deinen Problemen begegnest, deinen Lebensproblemen begegnest, suche die Begegnung mit Gott. Das Leben ist so hart, so schwer, so unmöglich, so wahnsinnig und so herausfordernd. Auf der anderen Seite, wenn ich so die Offenbarung, die Apokalypse lese, mir stehen die Haare zu Berge. Nein, wirklich, schrecklich, was auf die Welt zukommt. Schrecklich, was auf diese Welt zukommt. Und ich frage mich, lieber Johannes, heißt auch Johannes, lieber Johannes, wie konntest du die Offenbarung dieser Apokalypse ertragen. So was Schreckliches, Antichristen, falschen Propheten, Babylons Fall, wo die ganzen Kaufleute auf der Welt weinen, Chips, dass man weder kaufen noch verkaufen kann. Praktisch das 21. Jahrhundert. Du hast alles gesehen, alles gehört. Wie konntest du das alles ertragen? Und der Schlüssel ist Offenbarung 1, Vers 17. Er sah Jesus. Er sah Jesus, bevor er den Antichristen sah, bevor er den falschen Propheten sah, bevor er all das Verkehrte sah, bevor er die Lauheit und Trägheit in der Kirche sah, hat Jesus geschaut. Und wenn du Jesus geschaut hast, verkraftest du alles. Das ist, wie man sein Schicksal gestaltet, sein Leben gestaltet. Wenn du Jesus siehst, den Erstgeborenen, dann verkraftest du alles. Und den musst du gesehen haben, bevor du ihm begegnest. Denn musst du begegnet sein, bevor die Begegnung stattfindet. Ihm begegnen, bevor das alles stattfindet. Das ist zu spät. Dann, wer ist das? Und wir haben Angst vor dem, der auf dem Thron sitzt. Nein, jetzt kannst du dem begegnen. Komm zum Gnadenthron. Und du kannst kommen heute Abend. Vater, ich danke dir, dass du uns einladest. Und dass wir unser Schicksal in deine Hände legen dürfen, unsere Zeit in deine Hände legen dürfen, unsere Erwartungen in deine Hände legen dürfen, unsere Enttäuschungen in deine Hände legen dürfen, unser Zweifel und alles, was uns beschäftigt, unser Schicksal in deine Hände legen dürfen. Und dann wissen wir sind bei dir gut aufgehoben. Herr, und es wird alles zum Besten. Du wirst aus jeder Sache, selbst wenn die noch so verfahren ist, das Optimale machen. Und ich preise dich heute Abend, Herr Jesus, und rühme dich, dass du der Erstgeborene bist. Du hast keine bösen Absichten. Du möchtest nur, dass die Dinge in Ordnung kommen. Dass die Dinge wieder in Harmonie sind. Dass wir wieder Brüder sind. Zwillinge, die gehören zusammen. Herr Jesus, und Jakob und Esau gehörten zusammen. Und das, was zusammen gehört, das muss auch zusammengeführt werden. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns heute erlaubst, ja, deine Rolle zu spielen, deinen Platz einzunehmen, an deiner Stadt hier zu wirken und zu arbeiten. Du erlaubst uns und du hast es extra gewünscht an meiner Stadt, Vater, nimm du ihn an. Und du hast für uns gebetet, dass unser Glaube nicht aufhöre. Herr, und du wirst uns durchtragen bis zum Schluss. Lass uns zusammen sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns erlöst hast aus der Macht der Finsternis. Und aufgenommen hast in deinem Reich. Und wir sind heute Abend Söhne und Töchter Gottes. Und ich gehöre zu dir. Und ich warte schon auf die Stunde der Offenbarung, wo ich dich sehe, wie du wirklich bist. Und wir werden uns grüßen. Und wir werden zusammen sein für alle Ewigkeit. Danke dir, Herr. Amen.